SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Isabel Tentrup. Guten Tag. Heute gibt es Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. Auch hier im Saarland. Die Gewerkschaft fordert 7% mehr Lohn. Wir sprechen darüber mit Patrick Selzer von der IG Metall in Saarbrücken. Außerdem, das Auswärtige Amt bestellt den Leiter der iranischen Botschaft ein und Massenproteste in Georgien nach der umstrittenen Parlamentswahl.
SR Info.
Warnstreiks der IG Metall im Saarland. Bei ZF in Saarbrücken haben Beschäftigte in der vergangenen Nacht an einer Mitternachtskundgebung teilgenommen. Nach Polizeiangaben versammelten sich vor dem Werkstor rund 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nachtschicht. Dort machten sie ihre Sorgen und ihren Unmut deutlich.
Weil man kann nicht investieren und her ist Geld weg. Wie jetzt das bei uns? Ja, wir haben eigentlich recht, dass wir mal auf die Straße gehen und mal protestieren ein bisschen. Ja, was man halt wieder gehört, die VW wollen jetzt 3 Werke schließen und wie soll das weitergehen mit den Leuten? Das sind junge Leute, die haben sich ein Haus gekauft vielleicht und ein Auto und auf einmal kann das gehen.
Wir haben ja auch 2% von unserem Lohn vor 2 Jahren für die Standortsicherung ausgegeben und dann ist der Warnstreik eigentlich ein gutes Mittel, um dann noch mal ein bisschen Druck auszuüben. VW, habe ich ja gehört, die haben ja 4 Milliarden Minus gemacht, haben aber auch 4 Milliarden an Dividende ausgeschüttet. Das verstehe ich jetzt zum Beispiel nicht. Wie kann man Leute, Aktionäre Geld geben, wenn man selber keins hat?
Die IG Metall hat dazu aufgerufen, für mehr Lohn zu demonstrieren und weitere Aktionen auch im Saarland angekündigt. Vor der Sendung konnte ich sprechen mit Patrick Selzer aus dem Vorstand der IG Metall Saarbrücken. Herr Selzer, übermorgen beginnt die dritte Verhandlungsrunde. Die Arbeitgeber bieten 3,6% mehr Geld. Warum reicht Ihnen das nicht?
Das ist relativ einfach. Wir haben in den letzten beiden Jahren zur Stabilisierung der Kaufkraft ja Inflationsausgleichsprämien vereinbart und keine Tabellenerhöhungen vereinbart in dem Sinne. Diese fallen jetzt weg, diese müssen kompensiert werden, weil die Kostensteigerungen weiterhin stattgefunden haben. Wir haben zukünftig eine Inflation, im Moment eine Zielinflationsrate zwischen 2 oder 2,2%, je nachdem, wie man da folgen möchte. Das bedeutet einfach, wir würden mit einem solchen Abschluss jetzt schon die aktuelle Inflation überhaupt nicht abdecken, geschweige denn das, was in den letzten beiden Jahren stattgefunden hat. Und das würde zu Kaufkraftverlust führen. Und wenn wir wissen, dass allein im Bruttoinlandsprodukt 51% über privaten Konsum kommt, wäre das das völlig falsche Signal, um hier die Konjunktur wieder auf Vordermann zu bringen.
Andererseits, wenn wir auf den Autozulieferer ZF schauen, bis Ende nächsten Jahres fallen in Saarbrücken erstmal 1800 Jobs weg. Und wenn die Auftragslage weiter so schwierig bleibt, dann könnten bis Ende 2028 insgesamt bis zu 4.500 Arbeitsplätze wegfallen. Jetzt kommt die IG Metall und sagt bitte 7% mehr Lohn. Also aus Sicht der Betriebe zusätzlicher Ausgaben. Schwächt Ihre hohe Forderung nicht die ohnehin gebeutelten Unternehmen noch weiter?
Nach meiner Auffassung nicht. Denn wenn man gerade über ZF spricht, sind diese Zahlen, die jetzt offiziell von dem Management verkündet wurden, bis Ende 2028, ja schon Zahlen, die schon länger im Raum stehen. Wir haben das schon länger thematisiert, also mit dem Thema unter 3000 Beschäftigte im Jahr 2030. Man wählt jetzt einfach einen anderen Zeitkorridor, um das etwas zu kaschieren. Aber dieser Fahrplan besteht ja schon seit längerem, was das Thema Reduzierung des Standortes Saarbrücken angeht. Und wir sind ja schon seit längerem dran, dieses Thema aufzufangen. Und wenn man darüber spricht, belastet das letzten Endes eine Entgelterhöhung die Unternehmen in dieser Situation, kann ich Ihnen nur sagen, das Zusammenspiel von vielen Faktoren und das, was uns die Arbeitgeberseite in den Verhandlungen entgegengebracht hat, über die Frage Energiekosten, über die Frage Konjunkturschwäche, über die Frage drohender Rezession, über die Frage von Transport- und Materialkosten, das sind alles Dinge, die wir über die Entgelterhöhung überhaupt gar nicht beeinflussen. Das heißt also, hier sind weitere Akteure gefordert, zur Verbesserung herbeizutragen, unter anderem die Politik. Und wenn wir wissen, dass die im Durchschnitt im Bereich der Metall- und Elektroindustrie die Lohnkosten bei 16% liegen, dann ist das ein sehr geringer Anteil. Also nun so von Arbeitgeberseite zu tun, als dass eine Entgelterhöhung in dieser Form völlig die Unternehmen überfordern würde, ist völlig fehlgeleitet.
Diese Mitternachtskundgebung vergangene Nacht, da konnte man ein Wort auch immer wieder hören, VW, Volkswagen. VW will ja laut Betriebsrat in Deutschland bis zu 3 Werke schließen und Zehntausende Beschäftigte entlassen. Das wurde gestern bekannt. Wie blicken Sie denn hier aus Saarbrücken auf das, was bei VW da passiert?
Also das, was bei VW passiert, ist leider eine sehr bitterliche Geschichte, die wir aber auch hier im Saarland kennen. Nicht direkt auf VW bezogen, aber was die Unternehmensstrukturen angeht. Leider müssen wir feststellen, dass Fehlentscheidungen der Vergangenheit heute ausgetragen werden auf den Köpfen der Beschäftigten, die am allerwenigsten zu dieser Misere beigetragen haben. Und da, wo das Management halt falsche Entscheidungen getroffen hat und auch momentan über Sparpolitik auch falsche Ansätze bietet, die im Nachgang letzten Endes teuer nochmal bezahlt werden müssen, da sage ich in der Tat, ist es das falsche Instrument, mit 90er-Jahre-Konzepte nochmal anzukommen, was das Thema Auslandsverlagerung angeht oder was das Thema Stellenabbau angeht.
Wie stellen Sie sich denn die Zukunft der Autobranche im Saarland vor?
Die Zukunft der Autobranche aus meiner Sicht hat eine große Chance, denn was wir gegenüber ausländischen Standorten mit Sicherheit als Vorteil haben, ist in der Tat ein hohes Know-how. Wir haben sehr qualifizierte Belegschaft und vor allen Dingen eine hohe Flexibilität. Das ist ein Ansiedlungsgrund für viele, auch mit neuen Produkten letzten Endes hier Fuß zu fassen. Leider ist es so, dass man immer über diese Niedriglohnländer gerne fokussiert, wo man dann vielleicht auch auf dem, ich nenne es immer auf der Excel-Tabelle, auf dem Tabellenblatt eine schöne Zahl darstellen kann. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass das nie aufgegangen ist, sondern dass immer über Support auch aus unseren Standorten immer wieder versucht werden musste, das einigermaßen in Richtung schwarze Zahlen zu treiben. Das ist für mich momentan sehr stark blinder Aktionismus.
Soweit Patrick Selzer vom Vorstand der IG Metall in Saarbrücken. Wie Deutschland aus der Wirtschaftsflaute kommen könnte, darum geht es heute in Berlin auf gleich zwei Treffen. Bundeskanzler Scholz, SPD, spricht am Nachmittag mit Vertretern von Industriegewerkschaften und großen Unternehmen. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen und Finanzminister Lindner von der FDP sind nicht dazu eingeladen. Lindners FDP-Fraktion veranstaltet aber heute ein eigenes Wirtschaftstreffen. Aus Berlin Lothar Lenz.
Es brennt unterm Dach der deutschen Industrie. Umsatzeinbußen, Fachkräftemangel, hohe Energiepreise, der teure Umstieg auf erneuerbare Energieträger. Das zweite Jahr schon in Folge hat Deutschland kein Wirtschaftswachstum. Oft verschärfen auch Managementfehler die Lage. Beispiel VW. Vielen Kunden sind die Elektromodelle des Herstellers zu teuer. Gleichzeitig wandelt sich China vom Absatzmarkt zum massiven Konkurrenten und drängt mit eigenen Fahrzeugen auf den europäischen Markt. Ohne politische Hilfe, so scheint es, wird die deutsche Industrie all diese Probleme kaum lösen können.
Was kann getan werden, damit die industriellen Perspektiven in Deutschland so optimal wie möglich ausgestaltet werden? Darüber muss man sprechen,
findet Olaf Scholz und hat für heute Nachmittag ins Kanzleramt die Spitzen von VW, Mercedes und BMW eingeladen, außerdem den Bundesverband der Industrie und die Gewerkschaften. Nicht mit am Tisch sitzen wird Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister, denn der verfolgt eine ganz eigene Politik. Staatliche Investitionsprämien sollen die Konjunktur anschieben.
Das würde den großen Booster für die Volkswirtschaft auslösen, wenn die Unternehmen jetzt mehr investieren würden.
Habeck hätte seine Idee wohl besser vorher mit dem Bundeskanzler abgestimmt. Dann wäre dessen Reaktion auch weniger verschnupft ausgefallen.
Wir müssen wegkommen von den Theaterbühnen. Wir müssen wegkommen davon, dass irgendwas vorgeschlagen wird, was dann gar nicht von allen akzeptiert und angenommen wird.
Nicht von allen ist auch schön formuliert, denn Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, nannte Habecks Förderidee vollends illusorisch.
Robert Habeck fordert eine fundamental andere Wirtschaftspolitik für Deutschland. Das ist schon ein Hammer.
Denn solche Investitionsprämien seien kaum bezahlbar und verstießen auch gegen EU-Regeln. Lindner selbst glaubt, dass niedrigere Steuern für die Unternehmen das Wachstum ankurbeln könnten. Da aber auch er, der Bundesfinanzminister, nicht zur Gesprächsrunde bei Olaf Scholz geladen ist, beraumte Lindner kurzerhand eine Gegenveranstaltung an mit allen, die ebenfalls keinen Ruf ins Kanzleramt bekommen haben. Die Handelskammern, das Handwerk, der Mittelstand, die Familienunternehmen. Damit gibt es heute im Regierungsviertel zwei Spitzengespräche zur Wirtschaftspolitik der Ampelkoalition. Und der Oppositionsführer nennt das
Kindergartenspiele.
Denn konkrete Beschlüsse, so Friedrich Merz, könne man ja wohl nicht erwarten von einer Regierung, die so zerstritten sei in der Wirtschaftspolitik.
Da wird nichts bei herauskommen, außer Schau laufen. Diese Regierung ist faktisch nicht mehr handlungsfähig. Sie ist am Ende. Da geht leider nichts mehr.
Interessanter noch aber ist die Frage, sehen das womöglich auch Teile der Ampel selbst schon so?
Wir sind also jetzt angekommen im Herbst der Entscheidungen.
Sagt Christian Lindner gerne. Aber Entscheidungen wofür oder wogegen? Vielleicht erhielte man eine Antwort, wenn man aus dem Lindner-Zitat nur zwei Silben herausschneiden würde.
Im Herbst der Entscheidungen.
Aber das hat Christian Lindner ja nicht gesagt. Oder noch nicht?
Wir schauen in den Nahen Osten. Israels Regierung hat die Tätigkeit des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA auf israelischem Staatsgebiet verboten. Dazu hat das israelische Parlament 2 entsprechende Gesetze verabschiedet. Aus Tel Aviv berichtet Julio Segador.
Es ist eine historische Abstimmung im israelischen Parlament, deren Ergebnis der Sprecher der Knesset, Amir Ohana, verkündet.
92 בעד, 10 נגד, אני קובע כי הצעת החוק התקבלה בקריאה השלישית.
Parteiübergreifend mit deutlicher Mehrheit verabschiedet Israels Parlament 2 Gesetze, die die Arbeit des UN-Palästinenser Flüchtlingshilfswerks UNRWA auf israelischem Territorium verbieten. Ein einmaliger Vorgang, bei dem sich die sonst so gespaltene Knesset weitgehend geschlossen zeigt. Ron Katz von der Oppositionspartei Yesh Atid verteidigt den Beschluss. Heute haben wir im Staat Israel Geschichte geschrieben. Die UNRWA-Organisation, eine Organisation, von der zweifelsfrei nachgewiesen wurde, dass sie Teil der Hamas ist, war am 7. Oktober aktiv an der Entführung, dem Mord und an allen Aktionen im Staat Israel beteiligt. UNRWA war aktiv daran beteiligt. Die beiden in der Knesset verabschiedeten Gesetze verbieten der UN-Organisation jegliche Aktivitäten innerhalb Israels. Zudem werden alle Beziehungen Israels zu UNRWA gekappt. Den UNRWA-Mitarbeitern wird die diplomatische Immunität entzogen. Israelischen Beamten und Mitarbeitern staatlicher Stellen ist es künftig untersagt, Kontakt zu UNRWA aufrechtzuerhalten. Von den neuen Gesetzen betroffen sind Schulen und Gesundheitseinrichtungen in Ostjerusalem, vor allem aber im Gazastreifen. Hier trägt das Palästinenser-Hilfswerk mit die Hauptbelastung bei der Verteilung der Hilfsgüter an die Menschen im Kriegsgebiet. Ebenso ist UNRWA involviert bei der medizinischen Versorgung. Trotz der breiten Mehrheit in der Knesset kam es zu wütenden Debatten in der Sitzung. Ahmad Tibi von der arabischen Ta'al-Partei sprach von einem faschistischen Gesetz. Diejenigen, die das Recht auf Selbstbestimmung des palästinensischen Volkes nicht anerkennen, sind diejenigen, die dieses Gesetz eingebracht haben, das eine direkte Fortsetzung dieser Nichtanerkennung darstellt. Dem Palästinenser-Hilfswerk wird in Israel vorgeworfen, von Hamas-Kämpfern unterwandert zu sein. Viele von ihnen sollen sich an der Terrorattacke vom 7. Oktober beteiligt haben. Auch Israels Premier Benjamin Netanyahu hatte sich aus diesem Grund im Vorfeld für ein UNRWA-Verbot stark gemacht.
UNRWA ist total infiltriert mit Hamas.
UNRWA ist total infiltriert von Hamas. Die Organisation stand im Dienste von Hamas, etwa in den Schulen. Ich sage das mit Bedauern, weil wir hoffen, dass es eine objektive und konstruktive Organisation gibt, die Hilfe leisten kann. Wir brauchen derzeit solche Organisationen in Gaza. UNRWA ist das sicher nicht. Es muss ersetzt werden durch andere Organisationen, die diese Arbeit übernehmen. Tatsächlich haben die Vereinten Nationen bisher knapp ein Dutzend UNRWA-Beschäftigte von insgesamt 13.000 Mitarbeitern entlassen, denen Kontakte zu Hamas nachgewiesen werden konnten. Das UNRWA-Verbot soll nach einer Übergangszeit von 3 Monaten in Kraft treten. Wer dann im Gazastreifen, aber auch in Ostjerusalem die Aufgaben der UN-Behörde übernehmen soll, ist völlig unklar.
Das Schicksal des Deutsch-Iraners Jamshid Sharmat sorgt für Trauer und Entsetzen. Vor 4 Jahren wurde der Mann in den Iran verschleppt. Dort warf ihm die Justiz Terrorismus vor und in einem umstrittenen Prozess wurde Sharmat zu Tode verurteilt. Das war 2023. Seine Familie und Menschenrechtler haben die iranischen Anschuldigungen immer vehement zurückgewiesen und bis zuletzt haben sie um Sharmats Rettung gekämpft. Doch der 68-Jährige wurde nun hingerichtet, trotz internationaler Kritik. Vor wenigen Minuten konnte ich mit unserer Berlin-Korrespondentin Christina Nagel sprechen. Frau Nagel, der Bundeskanzler, die Außenministerin haben die Hinrichtung scharf verurteilt. Scholz teilte mit, die Bundesregierung habe sich immer wieder intensiv für die Freilassung Sharmats eingesetzt. Was ist darüber bekannt? Wie hat Deutschland sich denn für den Mann eingesetzt?
Es ist nicht allzu viel bekannt. Es war klar, dass die Botschaft in Teheran da sehr aktiv war. Es hat auch mehrfach Expertengruppen gegeben, die nach Teheran gereist sind. Da waren dann Diplomaten auch mit dabei. Da hat man natürlich versucht, nochmal zu vermitteln. Grundsätzlich versucht man natürlich auch immer konsularische Betreuung zu machen. Auch das ist in diesem Fall weitgehend wohl gescheitert. Man versucht zu vermitteln zwischen Anwälten, zwischen der Justiz, der Familie, versucht da den Kontakt zu halten, versucht Druck zu machen. Aber in diesem Fall hat das wohl alles zu nichts geführt. Das sehen wir jetzt, ja.
Die Familie hatte der Bundesregierung immer wieder vorgeworfen, sich nicht genügend für die Freilassung Shamats einzusetzen. Warum hat es die Bundesregierung letztlich nicht geschafft, den Mann zu retten?
Es ist in dem Fall immer ein bisschen schwierig, weil für den Iran zählt immer nur die Staatsangehörigkeit des Iran. Die kann man nicht abgeben, die kann man nicht wegschieben. Für die Iraner, für das Mullah-Regime zählt halt nicht, dass er auch eine deutsche Staatsangehörigkeit hatte. Deshalb konnte man immer sagen, das ist ein Iraner, den haben wir verurteilt, damit habt ihr nichts zu schaffen. Und dazu kommt natürlich auch immer die Frage, wie weit ist eine Regierung bereit zu gehen? Also droht man mit Sanktionen, droht man mit schwerwiegenden Folgen, aber untermauert es nicht. Und das ist eine Frage, die zu beurteilen sehr schwierig ist, weil wir nicht wissen, was hinter den Kulissen verhandelt worden ist.
Nun hat das Auswärtige Amt den Leiter der iranischen Botschaft einbestellt. Was bedeutet denn die Hinrichtung Shamats nun für das Verhältnis zwischen Berlin und Teheran?
Das hat massiv Schaden genommen, dieses Verhältnis. Klar ist die Lage eh schon immer angespannt, wenn es um den Iran geht, gerade auch vor dem Hintergrund des Nahostkonfliktes. Aber trotzdem hatte Deutschland immer noch einen Fuß in der Tür im Iran. Deutschland ist nach wie vor einer der wichtigsten Handelspartner des Iran. Und insofern wird das jetzt sicherlich Konsequenzen haben. Das wird jetzt nicht bei der Einbestellung und bei einem offiziellen Protest bleiben, sondern da wird sicherlich jetzt nochmal neu diskutiert werden, ob man zum Beispiel auf deutscher Ebene, auf der nationalen Ebene Wirtschaftssanktionen entweder verschärft oder neue verhängt. Ob man, auch das steht im Raum, den iranischen Botschafter ausweist, das wäre halt ein diplomatischer Schritt, oder ob man das iranische Generalkonsulat in Frankfurt am Main schließt. Also da werden jetzt verschiedene Maßnahmen sicherlich diskutiert werden. Und dann werden wir sehen, welche Maßnahme dann am Ende gezogen wird.
Auch die EU verurteilt die Hinrichtung Shamats scharf. Der EU-Außenbeauftragte Borrell spricht von Maßnahmen als Reaktion darauf. Wie steht denn die Bundesregierung dazu? Welche Maßnahmen sind da denkbar?
Also auch da wird es sicherlich noch mal gehen um die Frage, welche Sanktionen, die vielleicht bestehen, könnte man verschärfen? Wird man vielleicht neue verhängen? Wird man vielleicht die Personen, die zum Beispiel mit verantwortlich sind für die Verurteilung und jetzt auch für die Durchführung der Hinrichtung, dass man die auf eine Sanktionsliste setzt? Aber es gibt sicherlich einen Punkt, über den schon lange diskutiert wird, der jetzt noch mal neu auf die Tagesordnung rücken wird. Das ist die Einstufung der iranischen Revolutionsgarden als terroristische Vereinigung. Denn die spielen ja nicht nur im sicherheitspolitischen Bereich des Iran eine große Rolle, sondern die haben auch sehr viel Einfluss in der iranischen Wirtschaft.
Soweit Christina Nagel aus Berlin. Nachrichten des Tages gibt es heute mit Denise Friemann.
Für die deutsche Wirtschaft gibt es erneut schlechte Neuigkeiten. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer hat ihre Herbstprognose veröffentlicht und dabei die Erwartungen für dieses Jahr von einem Nullwachstum auf eine Rezession korrigiert. Die DIHK rechnet jetzt mit einem Minus von 0,2% beim Bruttoinlandsprodukt. Sie hat bundesweit rund 25.000 Unternehmen befragt. Demnach wolle ein Drittel der Unternehmen seine Investitionen in Deutschland zurückfahren. In der Industrie seien es sogar 40%. Außerdem rechnet fast jedes dritte Unternehmen auf Jahressicht mit sinkenden Ausfuhren ins Ausland. Das Fazit der DIHK lautet, die deutsche Wirtschaft verliere den Anschluss. 4 Wochen nach der Tötung ihres Anführers hat die Hisbollah-Miliz im Libanon einen Nachfolger ernannt. Die pro-iranische Miliz teilte mit, der Nachfolger des getöteten Hassan Nasrallah werde der bisherige Vizechef Naim Qassim. Nasrallah hatte die Hisbollah-Miliz seit 1992 geführt. Er war Ende September bei einem israelischen Luftangriff auf einen Vorort der Hauptstadt Beirut getötet worden. Deutschland liefert Israel im größeren Stil Rüstungsgerät, allerdings keine Kriegswaffen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage einer BSW-Abgeordneten hervor. Demnach wurden von Anfang August bis Mitte Oktober ausschließlich sonstige Rüstungsgüter im Wert von rund 94 Millionen Euro nach Israel exportiert. Immer wieder betont die Bundesregierung, es gebe keinen generellen Kriegswaffenexportstopp, es werde im Einzelfall entschieden. Nach Ansicht der Union ist Deutschland zu zögerlich bei Waffenlieferungen an Israel.
SR Info.
Tagelang wurde spekuliert, hat Nordkorea Soldaten nach Russland entsendet, womöglich um Russland zu unterstützen im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Gestern hat die NATO entsprechende Berichte bestätigt und das US-Verteidigungsministerium geht davon aus, dass Nordkorea etwa 10.000 Soldaten zur Ausbildung nach Ostrussland geschickt hat. Wie sieht Moskau das? Bestätigt hat Russland die Vorwürfe aus dem Westen nicht. Und heute ist Nordkoreas Außenministerin zum Russlandbesuch eingetroffen. Aus Moskau berichtet Frank Eichmann.
Am frühen Morgen Moskauer Zeit meldeten russische Staatsnachrichtenagenturen, Choe Son-hee, die Außenministerin Nordkoreas, sei in Wladiwostok eingetroffen. Hat das damit zu tun, dass Nordkorea jetzt nach umfangreichen Waffenlieferungen wohl auch eigene Soldaten nach Russland schickt, um sie in dem Teil des Gebietes Kursk einsetzen zu lassen, das die Ukraine besetzt hält, oder gar direkt an der Kriegsfront in der Ukraine? Bislang ist nichts davon offiziell in Moskau bestätigt. Als Präsident Putin vergangenen Donnerstag beim BRICS-Gipfel zu Satellitenbildern westlicher Geheimdienste zu Truppenverlegungen gefragt wurde, sagte er, und man kann es als eine Art Halbeingeständnis interpretieren, Bilder sind eine ernste Sache. Wenn es Bilder gibt, bedeutet das, dass sie etwas widerspiegeln. Wie Sie wissen, wurde gerade heute von der Staatsduma das Abkommen über die strategische Partnerschaft mit Nordkorea ratifiziert. Darin steht Artikel 4 und wir haben nie daran gezweifelt, dass die nordkoreanische Führung unsere Vereinbarungen ernst nimmt. Aber was wir tun werden und wie, ist im Rahmen dieses Artikels unsere Sache. Das erwähnte Abkommen wurde am 19. Juni unterzeichnet. In Artikel 4 sichern sich Russland und Nordkorea gegenseitigen Beistand, auch militärische Hilfe im Fall eines bewaffneten Angriffes zu. Zwar hat Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen, offiziell die spezielle Militäroperation, argumentiert inzwischen aber, der Westen, die NATO, die USA hätten das aggressiv provoziert. Mehr noch, so gestern Außenminister Lavrov. Der Präsident hat wiederholt konkrete Daten darüber vorgelegt, dass Militärangehörige westlicher Armeen in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte kämpfen. Ohne die Hilfe westlicher Spezialisten, ohne Satellitendaten, die die Ukrainer selbst natürlich gar nicht haben, könnten sie keine Raketen einsetzen. Daher sind westliche Militärangehörige schon seit langem in der Ukraine im Einsatz. Dies ist Teil des hybriden Krieges der NATO und der Europäischen Union gegen unser Land. Dieser stetig wiederholten offiziellen Linie folgend sieht sich Russland durchaus im Recht, nordkoreanische Soldaten einzusetzen. Zwar fehlt noch der letzte Beweis, aber der russische Militärexperte Juri Fjodorow geht davon aus, dass 10.000 bis 12.000 nordkoreanische Soldaten demnächst im Gebiet Kursk zum Einsatz kommen. Keine sehr große Zahl, aber durchaus eine Hilfe für das russische Militär, sagte er in einem unabhängigen russischen YouTube-Kanal. Und auch Nordkorea profitiere. Erstens erhält Nordkorea von Russland ordentliches Geld für diese Soldaten, Dollar. Das ist für Kim Jong-un wirtschaftlich wichtig, da sich Nordkorea in einer eher schlechten wirtschaftlichen Lage befindet, die Folgen der Covid-Pandemie immer noch nicht überwunden hat. Außerdem ist Kim Jong-un zweifellos daran interessiert, dass seine Armee oder zumindest ein Teil von ihr Kampferfahrungen erhält. Schließlich haben Nordkoreaner Truppen nach 1953 nie wieder an einem Krieg teilgenommen. Auch heute wurde der Sprecher des russischen Präsidenten nach den nordkoreanischen Soldaten gefragt. Auch heute hatte er keine konkrete Antwort und verwies auf das, was Putin vergangene Woche gesagt habe. Die nordkoreanische Außenministerin Choe Son-hee wird morgen von Wladiwostok nach Moskau weiterreisen. Wen sie hier treffen wird, bislang unklar.
Die Parlamentswahl in Georgien am Wochenende. Die Wahlkommission sieht die prorussische Regierungspartei als klare Siegerin. Aber die Pro-EU-Opposition und die Präsidentin des Landes sprechen von massiver Wahlfälschung. Für gestern Abend hatten sie deshalb zu Demonstrationen aufgerufen. Es kamen tausende Menschen. Aus Tiflis Björn Blaschke.
Einer der Veranstalter der Protestaktion begrüßt die Demonstrierenden und sie antworten ihm stürmisch. Plötzlich verschwindet dieser depressive Mehltau. Die gedrückte Stimmung, die zwei Tage lang unter denen herrschte, die gegen die Regierungspartei Georgischer Traum votiert hatten. Spätestens als die Nationalhymne über den Platz vor dem georgischen Parlament ertönt, empfinden alle die Stärke der Gemeinschaft. Die Demonstrierenden sehen sich als Patrioten. Sie meinen, dass die Regierungspartei und deren Gründer Bezina Ivanischvili, ein Multimillionär mit guten Beziehungen zu Russland, ihr Land an Moskau verkaufen wollen, sagt auch Demonstrantin Sophie. Wir werden der Regierung des Kreml unterworfen. Das passiert gerade. Kaum jemand bei der Demonstration am Abend hat eine andere Haltung. Die Regierungspartei Georgischer Traum habe Gesetze durchgedrückt, die Regelwerken in Russland ähneln. Und um diese Politik vorantreiben zu können, habe der Georgische Traum die Parlamentswahl manipuliert, dem Volk das wahre Wahlergebnis gestohlen. So sagt es gestern auf der Bühne vor dem Parlament Präsidentin Salome Zurabishvili. Wir müssen ein vollständiges Bild davon bekommen, wie dieser einmalige, beispiellose Stimmdiebstahl betrieben wurde. Es war eine im Voraus geplante riesige Operation, die uns unsere Stimmen gestohlen hat, die uns das Parlament gestohlen hat und die uns die Verfassung gestohlen hat. Und zwar mit Hilfe Russlands, wie Zurabishvili schon mehrfach betonte. Der Kreml streitet das ab. Tatsache ist, Wahlbeobachtungsdelegationen haben Unregelmäßigkeiten festgestellt. Aber manche Demonstrierende, wie Georgi, räumen auch ein, dass der georgische Traum echte Anhänger hat, weil die Partei zum Beispiel die Traditionen des Landes hochhält. Es gibt aber nicht so viele Menschen, wie der georgische Traum behauptet. Das ist einfach nicht wahr. Es gibt also Klärungsbedarf. Viele Demonstrierende verlangen deshalb eine Untersuchung des Wahlprozesses, wenn es geht mit Unterstützung von außen. Alexander Assaziani von der Vereinten Nationalen Bewegung geht am Abend noch weiter. Was wir wollen ist, dass die internationale Gemeinschaft erklärt, das Wahlergebnis nicht anzuerkennen, solange keine umfassende Untersuchung dessen, was passiert ist, vorliegt. Diese Position teilt die Präsidentin. Und auch die vier Oppositionsgruppen, die ins Parlament gewählt wurden, die wollen obendrein ihre Abgeordnetensitze nicht einnehmen. Wer das macht, akzeptiere das Wahlergebnis, betont am Abend Nika Melia, einer der Anführer der Koalition für Wandel. Aus der Opposition wird auch der Ruf nach Neuwahlen laut, unter internationaler Aufsicht. Die Demonstration am Abend dauert nicht lang, aber sie setzt ein Zeichen von wiedererwachtem Kampfgeist.
Das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag oft noch grau und trüb, später vielleicht noch Sonne, 12 bis 17 Grad. Kommende Nacht erst klar, dann wieder neuer Nebel oder Hochnebel, 9 bis 6 Grad. Morgen am Mittwoch wieder viel Nebel, wenig Sonne, 11 bis 16 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
SR Info. Auslandspresseschau.
Das von Betrugsvorwürfen überschattete Ergebnis der Parlamentswahlen in Georgien wird auch heute international kommentiert. Die britische Zeitung The Guardian meint, ein EU-Beitritt sei für das Land nun in weite Ferne gerückt. Unter den ehemaligen Sowjetrepubliken genoss Georgien lange Zeit den Ruf, eines der unerschütterlich proeuropäischen Länder zu sein. Umfragen haben immer wieder ergeben, dass bis zu 80% der Bevölkerung einen Beitritt zur Europäischen Union befürworten, ein Ziel, das auch in der Verfassung verankert ist. Nach einer entscheidenden Wahl, die das tief gespaltene Land weiter polarisieren wird, ist nun allerdings zu befürchten, dass diese Ambitionen auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt werden. Für die Georgier, die befürchten, dass ihr Land weg von den europäischen Werten und in Richtung der autoritären Umlaufbahn Russlands gedrängt wird, ist die Wiederwahl der Partei Georgischer Traum eine Katastrophe. Mit einem anderen Thema befasst sich die französische Zeitung Le Figaro. Sie schreibt zu den anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA: Wenn die Grundlagen der amerikanischen Präsidentschaftswahlen immer noch gültig sind, hat Kamala Harris Grund zur Sorge. Sie liegt in den 7 Schlüsselstaaten, die über den Sieger entscheiden werden, im Durchschnitt der Umfragen hinten und ist weit davon entfernt, den landesweiten Vorsprung zu haben, der für einen erfolgreichen Kandidaten notwendig ist. Vielleicht ist es an der Zeit, sich auf die Rückkehr der Tweets, der narzisstischen Besessenheit, der Kumpanei mit Putin und Kim Jong-un, der Abkehr von internationalen Verpflichtungen vorzubereiten, kurz auf ein selbstzentriertes Weißes Haus, das alle misshandelt, die nicht seinen Interessen dienen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.